Ja, was sind das für Lieder, die wir da singen? Ne? Wir nehmen etwas vorweg, wir singen es, wir üben es schon ein in unseren Vorstellungen. Unser Herz kann dem vielleicht schon zustimmen, ja, so möge es sein. Und dann ist schon ein Schritt getan. Damals, die Jünger, als Jesus ihnen erschienen ist, haben sie auch etwas eingeübt, nämlich das gemeinsame Essen. Wenn wir lesen oder gerade gehört haben, die zwei Jünger, die unterwegs waren, sehr resigniert, die haben mit Jesus, dem Auferstandenen, gegessen. Und wir haben es eben nochmal gehört, als der Auferstandene sich den Jüngern zeigt, da ist er mit ihnen. Und darum soll es auch heute Morgen gehen, Abendmahl und wie das Abendmahl im Licht der Auferstehung zu entdecken ist. Paulus schreibt im 11. Kapitel seines Korintherbriefes, und da erläutert er das Wort Gedächtnis durch Verkündigen. Er schreibt also: Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, und er ergänzt, bis er kommt. Das ist die Auferstehungsperspektive. Und ein wenig später erläutert er noch weiter, was denn Auferstehung bedeutet. Wenn Tote nämlich nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch euer Glaube nichtig, dann seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Das ist die Perspektive. Verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist die Perspektive, in die uns die Botschaft der Auferstehung hineinstellt. Und ich möchte mit euch heute bedenken, was das für unser Abendmahl bedeutet. Denn das ist unser erstes Abendmahl nach Ostern. Wir haben an Ostern kein Abendmahl gefeiert. Und das hatte einen Hintergrund, weil es in der Vorbereitung Fragen gab im kleinen Kreis. Und man hat gefragt, gehört das Abendmahl nicht eher zum Gründonnerstag? Im Blick auf den Karfreitag, so wie es historisch dann auch war. Und so haben wir es dann ja auch gemacht. Wir haben Gründonnerstag hier Abendmahl gefeiert, so wie es dann in die historische Reihenfolge auch hineinkommt. Und damals im Vorbereitungskreis haben wir gefragt, Abendmahl zu Ostern, ist das nicht so ein Hin und Her der Gefühle und der inneren Bewegungen? Und ja, natürlich ist es ein Hin und Her, wenn das Abendmahl erlebt wird wie eine Karfreitagswiederholung. Und wenn man es dann am Ostern feiert, dann ist Karfreitag im Abendmahl und dann soll Ostern gefeiert werden. Und das geht mit den Gefühlen dann doch arg hin und her. Wenn das Abendmahl stark auf mich und meine Schuld und meine Unfertigkeit und mein Dunkles fixiert ist, dann hat man es schwer umzuswitchen auf Freude, Befreiung. Aber das Abendmahl ist, und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen, ein durch und durch österliches Mahl. So wie der Sonntag im Übrigen die wöchentliche Feier der Auferstehung Jesu Christi ist. Das ist oft in den Hintergrund geraten. Wer weiß das heute noch? Auch als Christ, ja? Als man damals vom Sabbat auf den Sonntag gegangen ist, da war das nicht willkürlich, sondern dann haben die Christen gesagt, der Herr ist am Sonntag auferstanden, also müssen wir den Sonntag feiern. Und zwar als Auferstehungstag. Jeder Sonntag, jeder Gottesdienst ist eigentlich Auferstehungsfeier. Jeder Gottesdienst ist österlich. Und dann muss auch das Abendmahl ins Licht von Ostern. Und darüber möchte ich mit euch nachdenken. Als Jesus vor seiner Kreuzigung mit den Jüngern gefeiert hat, da feierte er mit ihnen das jüdische Passamahl. Er und seine Jünger haben damals Schutz gesucht und Halt gesucht in den lebendigen jüdischen Traditionen. Die gemeinsame Feier des Passamahles war für Jesus und seine Jünger noch einmal das Hineingenommensein in etwas sehr Vertrautes, bevor es, und das wussten alle, bevor es dann kritisch wurde. Ja, das ist vom inneren Erleben vergleichbar mit so einem Kinderlied, wie wir es gerade hier mit den Kindern besprochen haben. So ein Kinderlied, das ein Erwachsener summt und singt. Man empfindet Geborgenheit in diesen alten, wie wir sagen, auch Ritualen. Früher empfand ich als Kind eine tiefe Geborgenheit. Und jetzt kann es sein, wenn du in schlimmen Umständen bist und du kannst dir solch ein Erlebnis wieder in Erinnerung rufen und zugleich auch damit die Gefühle, die damit verbunden sind, dann erlebst du für einen Moment Geborgenheit wieder, mitten in schlimmen Situationen. Und wohl dir und wohl uns, wenn wir solche Situationen in unserem Leben haben, die wir uns sozusagen wieder hineinholen können in die Gegenwart, wo wir Geborgenheit verspüren, weil sie auch in unser Leben hineingelegt wurden. Jeder kennt solche Traditionen oder Rituale, hoffentlich, hoffentlich. Zurück zum Passafest, in dem Jesus und seine Jünger diese Geborgenheit fühlen können, weil dieses Passafest diese Geborgenheit ihnen anbietet. Aber Jesus verändert nun dieses Passamahl an ganz entscheidender Stelle. Dazu möchte ich euch erzählen, woran man sich denn im Passafest erinnert hat. Man erinnerte sich an Gottes Eingreifen, an die Lösung aus Versklavung und an die Befreiung von Gewalt und Macht damals aus Ägypten heraus. Daran erinnerte man sich immer wieder. Und auch da war das Erinnern nicht so etwas Vergangenes, wo man sagt, naja, man vergisst ja so schnell, ne? Und auch entscheidende Dinge im Leben können auch schnell vergessen werden. Und dann ist es manchmal wichtig, dass man sagt, bloß nicht vergessen. Ja. Das wäre ja auch eine Art von Erinnern. Aber auch im Passafest hat man eher vergegenwärtigt, würden wir auch sagen. Man erinnert nicht im Sinne, ach naja, bloß nicht vergessen, sondern vergegenwärtigt. Jetzt ist es wieder genauso da wie damals. Wenn ich dieses Lied höre, dieses Kinderlied höre, habe ich genau diese Gefühle jetzt wieder, diese Geborgenheit wieder. Sie stellen sich wieder ein. Im Passafest hat man gefeiert, ja so ist unser Gott, so einer. Nicht der war mal früher da und ich muss mich daran erinnern und bloß nicht vergessen, sondern man feierte und sagte, so ist Gott, so, heute. Und er hat sich nicht verändert. Und wir erwarten auch heute von ihm Lösung und Befreiung. Und so feiern wir. Vergegenwärtigung, das ist Gedächtnis. So als ob es jetzt passiert. Und es passiert, weil dieser Gott mit ihnen ist im Passafest und dieser Christus und Gott in ihm im Abendmahl. Und nun sagt Jesus, erinnert euch nicht an erster Stelle an Ägypten. Das ist nun vorüber. Erinnert euch jetzt, wenn ihr nach Ostern feiert, an den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, an die Verbundenheit der Liebe, die den Tod für den Geliebten nicht scheut. Das ist in der Mitte der Feier des Abendmahles. Ja. Wir feiern die Verbundenheit der Liebe Christi, die den Tod für den Geliebten nicht scheut. Was ist das für eine Feier? Und nicht eine Feier, die sich nur erinnert, damals war das so, sondern die sich vergegenwärtigt und sagt, jetzt und heute ist es so. Jetzt. Weil er auferstanden ist. Ist das nicht die Sache von vorgestern, sondern von jetzt. Und, was sagt Paulus, bis er kommt. Das wird auch in Zukunft sein. Feiert diesen Bund. Feiert das Reich Gottes, das angefangen hat. Unter den Bedingungen dieser Welt, die uns ja mehr bedrücken als befreien. Hier ist der Raum, es zu feiern. Und hier darf uns auch nichts dazwischenreden. Er redet. Das Mahl ist Anfang. Und so ist das Abendmahl ein ganz und gar österliches Mahl geworden. Ein Reich Gottesmahl mit dem Auferstandenen. Lukas berichtet, dass die Jünger Jesus beim Mahl erkannten. Da erkannten sie. Oder wie wir gerade gehört, er dankte, brach das Brot. Ja, übrigens, auch das Brotbrechen hat nichts mit dem Gebrochenwerden am Kreuz zu tun. Das hat sich hier und da mal vermischt. dass man also dieses Brechen des Brotes dann überträgt auf das Brechen des Leibes Christi, des Körpers Christi am Kreuz. Nein, Brotbrechen ist Ausdruck für Brot teilen. Damals hat man den großen Leib genommen und hat ihn sozusagen zerrissen, ja, und hat dann ihn weitergegeben. Und man hat vorher den Segen über dieses Brot gesprochen. Und das war das Zeichen dafür, dass der Segen weitergereicht wird. So wie das Brot jetzt weitergeht, so geht unsichtbar der Segen mit, der gerade gesprochen wird und kommt zu jedem. Also Brotbrechen war ein Ausdruck für Brot teilen. Und so wird uns überliefert von Johannes zum Beispiel, dass mit dem Auferstandenen gegessen wurde. Zu den ersten Merkmalen der Christen gehörte die Gemeinschaft im Brechen des Brotes, also in diesem Brotteilen, und die Gemeinschaft der Gebete. Paulus betont im 1. Korintherbrief die Öffnung des Mahles für die Zukunft. Wir haben es gerade gehört. Verkündigt Christus, bis er kommt. Wir beten, dein Reich komme. Und in der Offenbarung steht, es sagt der, welcher dieses bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesu. Das ist die Perspektive, unter der wir feiern. Im Abendmahl feiern wir dein und mein Aufatmen in der Nähe des auferstandenen Christus. Wir vergegenwärtigen uns mit Hilfe dieses Mahles seine Nähe. Wir brauchen das. Wir brauchen solche Momente. Und diese Nähe Christi, die bedrückt nicht, sondern die befreit. Und diese Nähe Christi kann man nur gemeinsam feiern, weil für den Einzelnen ist es einfach zu groß, dieses Geheimnis, als dass wir es für uns alleine fassen könnten. Wir brauchen die anderen. Wir brauchen die Gemeinschaft. Vielleicht brauchen wir auch die Ökumene. Nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit und aber auch in dem Sinne der weltweiten Ökumene, dass vielleicht auch die einzelne Kirchengemeinschaft oder die einzelne Konfession es gar nicht fassen kann, dieses Geheimnis, sondern dass wir, wenn wir hier feiern, es auch in dem Bewusstsein tun, es feiert die gesamte Christenheit, die Nähe Christi, des Auferstandenen. Das Abendmahl feiern wir als dein und mein Aufatmen mit diesem Herrn. Da kommst du mit einer Last, vielleicht einer auch unheilbaren Krankheit, einer schlimmen Diagnose, einer ausweglosen Situation, einer Schuld. Und hier bekommt in dieser Feier es plötzlich einen anderen Horizont mit deiner Belastung und für deine Belastung. Du bist hier mit dem, was dich auch belastet. Aber jetzt bekommst du einen anderen Horizont, einen weiteren Horizont. Und du spürst, das, was ich mitgebracht habe, hat nicht das letzte Wort. Nicht das letzte Wort. Da gibt es etwas anderes. Und ich kann mittendrin mit meinem Herrn feiern. In einem Lied eben kam es ja zur Sprache. Dann kann aus Weinen Lachen und Weinen werden. Und die Sicht, er wird abwischen, alle Tränen. Wir feiern, bis er kommt. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wir hatten gesagt, es geht um Vergegenwärtigen. Und das wollen wir tun. Es geht nicht darum, um zu vergessen. Oder das Vergessen zu vermeiden. Es geht um Vergegenwärtigen. Und so ist das Abendmahl keine Wiederholung der Erinnerung an Karfreitag, sondern die ist mit eingeschlossen, sagt Paulus. Ja? Es geht um die Auferstehung, die das alles mit einschließt. Der Herr ist jetzt hier. Er kommt und zeigt seine Wundmale natürlich, aber er will mit uns feiern, diese Liebe, diese Verbundenheit der Liebe. Beim österlichen Abendmahl geht es auch nicht um die Zurücksetzung in den alten Stand mit Erinnern. Ich gehe mir Erinnern ganz ans Damals hin. Nein, ich bin jetzt und hier und ich vergegenwärtige mir seine Nähe so, wie er für mich jetzt hier da ist. Und ich lasse mich von der Freude auf die Zukunft bestimmen, wo ich mit ihm feiere und wir mit ihm. Es gibt das schöne Beispiel, das kann man sich vielleicht auch ganz gut mitnehmen. Wenn eine Witwe sich erinnert, dann erinnert sich ans Damals. Das war so und das wird nicht wieder so. Wenn eine Braut sich erinnert an das, was war, dann wird die Erinnerung an das, was vor der Hochzeit war, zu einem riesigen Verheißungspotenzial für das, was kommen wird. Ja? Da ist der Unterschied. Vergegenwärtigen. Wir können aufatmen. Das Zweite, wir brauchen dazu ein Ritual. Das Wort hört sich zunächst sehr technisch an, aber wir haben uns überall Rituale geschaffen. Zum Beispiel mit den Kindern, wenn wir mit den Kindern singen. Das ist ein Ritual und das muss immer wieder so wiederholt werden. Ich weiß von meinen Kindern, wenn ich mal kleine Abweichungen da reingebracht habe, ne, du weißt auch, dann, ne, dann gibt es Kritik. So nicht. Schon gar nicht Abkürzungen. So, ne? Ich habe dann immer so zwei Lieder ineinander geflochten. Da kam aber Protest. Das Ritual lebt davon, dass es wiederholt wird. Und wir haben ja zum Beispiel auch die Kultur des Händeschüttelns zur Begrüßung, ein Ritual. Wenn es verweigert wird in einer Begegnung, fragst du dich, was ist los? Ja, oder jetzt wieder, wo wir erleben, dass Frauen, weil sie Frauen sind, der Handschlag verweigert wird, dann sagen wir, also das geht überhaupt nicht. Wer dieses Ritual nicht mitmacht, da stimmt was nicht, ne? Oder bei Kindern, wenn sie sich früher vertragen sollten, dann haben wir gesagt, gebt euch die Hand. Natürlich hat das Handgeben nichts mit der Versöhnung zu tun. Da ist die Versöhnung nicht durch die Hände geflossen, ist doch klar. Aber es war sozusagen ein äußeres Zeichen für etwas, was innen hoffentlich passiert ist, wenn es gut ging. Die Geste half zu erkennen. Merkt ihr? Damals bei den Jüngern. Die Geste, das Abendmahl zu feiern. Ein Mahl zu feiern, half zu erkennen. Christus, den Gegenwärtigen. Die Geste hilft zu erkennen, jetzt beim Handschlag, dass es wieder gut sein soll. Dazu dienen die Rituale. Sie sind Erkenntnishilfen, Einheit von innen und außen. Übrigens, deswegen sind Rituale auch keine Experimentierfelder. Ja? Angenommen, ich würde euch da draußen verabschieden mit Hand geben, so, ne? Ja, würde ich euch auch fragen. Hör mal, jetzt ist aber, ne? Ich würde immer noch sagen, ich gebe euch doch die Hand. Nein, man verändert nicht Rituale willkürlich. Sie sind kein Experimentierfeld. Ich glaube, wir erahnen, wie wichtig es ist, diese Rituale zu haben. Und das Ritual, wenn es sich so kalt anhört, vielleicht so als ein technischer Begriff, aber doch gefühlt sind, immer wieder feiern wir diese Rituale. Wir brauchen sie. Und sie sind kein Experimentierfeld. So ist auch das österliche Abendmahl ein ganz besonderes Ritual, weil es Gott mit einbezieht. Das ist das Geheimnis überhaupt, weil es Gott mit einbezieht. Weil das österliche Abendmahl uns erkennen und erleben lässt, innen und außen und in vielen Bewegungen, inneren Bewegungen und Verwerfungen. Aber es lässt uns erkennen, ich bin angenommen, tief und echt bei meinem Gott. Ich bin hineingenommen in das Geheimnis Gottes in Christus. Und wir erkennen einander in diesem Geheimnis. Wir einander erkennen uns. Wir erkennen nicht nur Christus jeder für sich, sondern wir erkennen einander als von diesem Christus geprägt. Und darum der letzte Gedanke, wie wichtig Gemeinschaft beim Abendmahl ist. Wir sind einander und füreinander im Namen Jesu Christi Zeugen seiner Gegenwart in diesem Abendmahl. Deswegen sagt Paulus, wir verkündigen den Tod, bis er kommt. Wir sind Zeugen einander für seine Realität. Dadurch, dass du hier sitzt und sagst, ich glaube, wie auch immer, ja, ob ich jetzt ein Glaubensheld bin oder nur ein Fünkchen Glauben habe, aber ich bin hier und ich bezeuge, er lebt. Und mein Leben ist davon berührt. Wir bezeugen so die Nähe des Christus einander. Ja, man kann sich ja übrigens ja auch nicht die Hand selber geben, ja, wäre auch sinnlos. Kann man natürlich machen, aber ja, reichlich sinnlos. Also wir brauchen das Mahl, im Mahl einander und zusammen und Christus mitten dabei. Wir vergewissern uns, wir vergegenwärtigen uns und wir brauchen diese Gemeinschaft, das Außen um uns zu vergewissern. Darum nimmt man das Mahl auch nie für sich alleine, sondern immer mit anderen und für andere, nämlich im Sinne des Zeugen. Ich bezeuge dir und du mir, dass dieser Christus lebt, jetzt, unabhängig von meiner Stimmungslage. Ich bin dir Zeuge und du mir. Nun ist im Laufe der Kirchengeschichte etwas dazwischen gekommen. Man hat gedacht, wie kann man so etwas Wichtiges wie die Feier mit Gottes Geheimnis an so individuelle, wankelmütige Menschen festmachen. Ja? So ein Zeuge, der ist doch eine unsichere Sache. Und es gab das Bedürfnis nach Objektivität, nach Unabhängigkeit von den einzelnen Menschen, also so etwas wie eine Medizin, die unabhängig wirkt vom Arzt, der sie mir verschreibt. Also man könnte es sogar noch gesteigert sehen wie eine Medizin der Unsterblichkeit, also etwas von außen. Ja, alles, was so von innen kommt, das ist, weiß man nicht so genau, das ist unsicher. Aber was von außen kommt, was objektiv ist, das kann mir Sicherheit geben, dem kann ich trauen. Also ist die Entwicklung so hingegangen, dass man gesagt hat, nicht Christus gesagt, das ist mein Blut oder das ist mein Leib. Und hat er damit nicht Brot und Wein mit etwas Besonderem, ja, ich sag mal, aufgeladen? Und das kann ich jetzt von außen in mich hineinnehmen. Und das gibt mir Gewissheit, weil es wie objektiv von außen in mich hineinkommt. Und ich kann das gut verstehen, liebe Schwestern und Brüder, solch ein Bedürfnis. Ja, dass ich aufatmen kann, von außen mir etwas gegeben wird und ich kann es in mich hineinnehmen. Ich muss mich nicht ständig mit mir selber beschäftigen und ob ich jetzt richtig oder falsch bin. Könnt ihr es verstehen, dass das manchmal gut tut? Ich schätze so eine Wirkungsgewissheit. Ich schätze sie. Manchmal brauche ich sie. Brot und Wein, so ist in der Entwicklung der Kirchengeschichte nun durch die Kirche von außen gereicht worden. Das sollte Gewissheit und Sicherheit geben. Und diese Kirche garantierte mir die Wirkung. Wenn du es nimmst, dann wirkt es. Man kann das gut verstehen, ich zumindest. Und dass man dann im Weiteren auch als Kirchen der Reformation um die Bedeutung heftig gestritten hat. Ja, warum? Weil es darum ging. Um diese Geborgenheit, um diese Sicherheit. Um richtig zu glauben. Nun, zum Schluss, liebe Schwestern und Brüder, ich bin Baptist und bleibe Baptist und freikirchlicher Protestant. Ich glaube, dass ich meinem Herrn recht bin und dass ihr mir recht seid und dass ihr die rechten Zeugen seid, auch wenn jeder in seiner Individualität hier sitzt und der eine mit kleinem oder großem Glauben oder wie wir es nennen. Ich vertraue darauf, dass ihr mir die rechten Zeugen beim Mahl seid und ich lade euch ein, das auch im Blick auf eure Nachbarn und Nachbarinnen zu glauben und dass wir so miteinander auch das auch von außen bekommt, bezeugt bekommen, er ist da. Und wenn wir miteinander feiern, dann ist er da, mitten unter uns, in dir und in mir. Und so bezeugen wir einander und verkündigen den Tod des Herrn, bis er als Auferstandener wiederkommt. Und so sollen wir froh feiern, herausgeführt aus dem Alten, das Reich Gottes vor Augen und beherzt glauben. Peter Jansens hat mal gedichtet, ich finde das wunderbar, wir sind noch nicht im Festsaal angekommen, aber wir sind eingeladen. Wir sehen schon die Lichter und hören die Musik. Ja. Amen.